Ein Thema, das vorgegeben ist, weil heute ein besonderer Tag ist. Ewigkeitssonntag. Ich habe als Überschrift ganz bewusst dieses Wortspiel gewählt. Hoff endlich, je nachdem, wenn man es sieht, merkt man es. Wenn man es nicht sieht, merkt man es vielleicht gar nicht. Deshalb ist es gut, dass wir eine Präsentation haben. Und weil die erst gestern Abend ganz spät fertig geworden ist, kenne ich die nicht so gut, dass ich mich nicht immer umdrehen will. Deshalb habe ich gebeten, vom Handy aus zu projizieren. Dann kann ich sehen, was ihr seht. Ja, das ist der Grund, warum wir das jetzt umgesteckt haben. Sonst müsste ich mich ständig umdrehen. Hoff endlich. Eine Kombination aus hoffen, das ist ein Imperativ, ja, ein Befehl, hoffe. Eine dringende Aufforderung. Und dahinter endlich, das soll das noch ein bisschen dringender machen. Jetzt mach's doch endlich. Und gleichzeitig erinnert das Wortspiel an das Wort hoffentlich. Ja, wenn es auch ein bisschen anders geschrieben wird. Was ja viele für so eine Erwartung nehmen, um zu sagen, ja, ich wünsche mir, dass das passiert, aber so ganz sicher bin ich mir dabei nicht. Heute Morgen soll es um Hoffnung gehen. Das ist unser Thema. Und heute ist Ewigkeitssonntag. In den meisten Lexika und Nachschlagewerken steht zu Ewigkeitssonntag oder Totensonntag Folgendes. Dieser Tag wurde von Kaiser Friedrich Wilhelm III. Eingeführt im Jahr 1816 im November. Das ist, wenn wir rechnen, genau 200 Jahre her. Ja, am 17. November 1816 wurde dieser Tag eingeführt. Von Kaiser Friedrich Wilhelm III. Und wahrscheinlich so in seinem Bestreben, dass viele Leute, die in den Jahren davor ums Leben gekommen waren, bei den Befreiungskriegen 1813 und so weiter, dass man an die besonders denkt. Das war ein Grund. Dieser Tag kam aber relativ schnell dann auch in die protestantischen Kirchen hinein und wurde überall in Deutschland, auch über Preußen hinaus, sehr populär. Ewigkeitssonntag heißt dieser Sonntag erst seit 60 Jahren. Da wurde er nämlich von den evangelischen Kirchen umbenannt. Früher hieß der Totensonntag. Und er wurde dann in Ewigkeitssonntag umbenannt. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, haben wir eben schon gehört bei der Einleitung. Danach beginnt Advent. Ja, nächsten Sonntag ist schon Advent, in 5 Wochen ist schon Weihnachten. Das geht jetzt ganz schnell. Ja, letzter Sonntag im Kirchenjahr heißt Ewigkeitssonntag. Bei uns im Dorf heißt der immer noch Totensonntag. Wir sind da nicht so ganz schnell im Ändern der Bezeichnungen. Ja, wir wohnen auf einem kleinen Dorf. Und das ist für die Leute, ja, für viele gar nicht so ein kirchlicher Tag oder ein Tag, der jetzt irgendeinen geistlichen Inhalt hat, sondern der gehört für die zu diesen traurigen und grauen Feiertagen im November. Ja, in den katholischen Kirchen, so fängt es mit Allerheiligen an. Und dann letzten Sonntag war Volkstrauertag. Ja, das ist zumindest in unserer Gegend ein sehr populärer Tag, weil überall auf Friedhöfen und an Ehrenmalen und so weiter Trauerfeiern gehalten werden. Und häufig ist da ja kein christlicher Inhalt. Ja, wenn das nicht gerade ein Christ gestaltet, ich bin da ab und zu mal eingeladen, weil ich der zweite Bürgermeister im Ort bin und unser eigentlicher Bürgermeister, der mag das nicht, der redet nicht gerne. Ja, und dann sagt er, komm, ja, Volkstrauertag, das ist so ein Tag, da musst du jetzt mal was sagen. Und ich nutze das dann auch gerne, um auch ein bisschen etwas nicht nur über die Trauer zu sagen. Natürlich gedenkt man an diesem Tag besonders der Opfer der beiden Weltkriege, ja, und der Opfer von Gewaltherrschaft und so weiter, sondern auch etwas über Hoffnung zu sagen. Aber der Tag heute, der Ewigkeitssonntag, der ist natürlich ein Tag, wo es da ganz speziell drum geht. Da geht es auch um Gedenken an Tote natürlich, aber vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass wir mit dem Tod keinen Schlussstrich ziehen, sondern dass es weitergeht und dass wir als Christen eine Hoffnung haben. Und in diesem Sinne ist dieser Ewigkeitssonntag schon viel älter als der durch den Kaiser Friedrich Wilhelm III. Eingeführte Tag. Denn Martin Luther hat den auch schon gefeiert. Und er hat es vor allen Dingen aus einem Grund gemacht. Er hat es gemacht in Abgrenzung an die katholische Kirche. Er hat sich nämlich Gedanken gemacht über den Allerseelentag in der katholischen Kirche und er hat sich sehr darüber geärgert, nicht, dass man über Tote nachdenkt oder das Andenken an die Toten pflegt, sondern dass man diesen Gottesdienst feiert, um für die Verstorbenen irgendeine Veränderung, eine heilsbringende Veränderung in der Ewigkeit herbeizuführen. Und da hat Martin Luther gesagt, ja, schon vor bald 500 Jahren, wir wollen einen Ewigkeitssonntag, an dem wir über die Ewigkeit nachdenken und nicht an dem wir einen Gottesdienst feiern und für die Verstorbenen beten, dass deren Zustand sich ändert. Das glauben wir nämlich nicht. Und das ist der eigentliche Grund für den Ewigkeitssonntag. Aber in den meisten Nachschlagewerken ist eben die Rede von diesem Kaiser Friedrich Wilhelm Tag, der vor 200 Jahren eingeführt worden ist. Ich finde persönlich Ewigkeitssonntag viel wichtiger und schöner, weil es etwas zeigt von der Hoffnung, die wir als Christen haben. Und der Ewigkeitssonntag ist wirklich ein Tag, an dem wir Hoffnung haben können. Wir haben eben in der Schriftlese einen Abschnitt aus Psalm 90 gehört. Ja, und ich möchte heute einfach zu jedem Punkt ein kurzes Bibelwort nur nehmen und das nicht so sehr ausbreiten, aber als Stichwort doch etwas dazu sagen. Psalm 90 ist ein sehr bekannter Vers. Herr, lehre uns Bedenken in Vers 12, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. So eine Funktion kann auch der Ewigkeitssonntag haben. Wenn wir Leuten zeigen, das Leben ist begrenzt. Natürlich wissen das alle Menschen in dieser Welt. Ja, niemand denkt, dass das Leben ewig dauert. Und trotzdem leben viele so, als würde es ewig dauern. Und da sagt Mose im Psalm 90, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Viele Leute denken, wenn die Christen über den Tod reden, dann wollen sie Leuten Angst machen. Ja, das ist aber Quatsch. Das ist dumm. Also jeder weiß doch, dass er sterben muss. Wir müssen auch Leute keine Angst machen vor dem Tod. Aber wenn die Bibel von Tod spricht und von Ewigkeit, dann will sie, dass wir klug werden, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen. Denn klug ist man doch nur, wenn man weiß, da gibt es ein Ereignis, auf das ich mich vorbereiten kann und wenn ich mich dann auch darauf vorbereite. Das macht einen klug. Ja, wenn ich weiß, da kommt etwas auf mich zu und ich bereite mich nicht vor, dann ist es dumm. Und deshalb reden wir über Ewigkeitssonntag. Meine Frau und ich haben lange Zeit in einer Gegend gewohnt, an der Bergstraße, so nicht weit weg von Darmstadt, so ein bisschen weiter runter Richtung Heidelberg, da gab es eine seltsame Tradition. Die gibt es bei uns im Westerwald nicht, ich weiß nicht, ob es das in Bonn gibt. Da gibt es die Tradition der Familiengräber. Da stehen auf den Friedhöfen, stehen also wie so kleine Felder, wie so eine kleine Wiese, ja, für jede Familie steht das zur Verfügung. Und wenn das erste Mitglied der Familie stirbt, wird der Grabstein angelegt. Und es werden schon die Namen derer, die noch in dieser Familie sind, zumindest die Ehefrau, wenn der Mann als erster gestorben ist, wird schon auf den Grabstein draufgeschrieben. Das fanden wir sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ja? Da kommt also die Frau regelmäßig mit der Blumenvase und gießt Blumen und sieht auf dem Grabstein ihren eigenen Namen stehen. Man, das ist schon eine heftige Erinnerung an den eigenen Tod. Ja? Wenn man die Blümchen gießt auf dem eigenen Grab, und trotzdem führt das nicht dazu, dass Leute klug werden. Ja, sie leben trotzdem so, als müssten sie diesen Schritt niemals gehen. Und deshalb sagt Mose im Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Wenn Menschen eine Hoffnung haben, ja, und sich darum gekümmert haben, wie es weitergeht nach dem Leben in dieser Welt, dann merkt man davon häufig auch etwas auf Grabsteinen. Ich habe mich mal eine Zeit lang damit beschäftigt und Todesanzeigen gesammelt. Das will ich euch jetzt heute Morgen nicht antun. Aber es ist erstaunlich, was man aus Todesanzeigen erkennen kann über die Hoffnung oder die Nichthoffnung, die Menschen haben. Ich habe euch heute Morgen mal drei Grabsteine mitgebracht. Das, finde ich, ist ein sehr trauriger Grabstein. Da steht drauf, fleißig, redlich, fromm und gut war sie, deren Staub hier ruht. Das war alles. Keine Hoffnung. Ja, keine Hoffnung. Und das ist bitter, wenn man Menschen begegnet, die wirklich keine Hoffnung haben über diesen Tod hinaus. Und der Ewigkeitssonntag ist ein Tag, an dem wir die Hoffnung feiern dürfen, die Jesus uns gebracht hat. Diesen Grabstein fand ich auch sehr merkwürdig. Jetzt, da ich Zeit habe, kommt keiner. Das ist witzig. Aber von Hoffnung spürt man da auch nichts. Ja, worauf warte ich? Ja, dass noch einer auf den Friedhof kommt. Ja, und nochmal an mich denkt. Aber wo ist die Hoffnung denn für mich, der ich verstorben bin? Ja, welche andere Hoffnung haben wir doch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? kommt noch ein dritter Grabstein von einem guten Bekannten, einem guten Freund. Den werden einige vielleicht hier sogar kennen. Bernd Martin Müller war ein Kollege von mir, der im Alter von 40 Jahren verstorben ist an Krebs. Da gibt es diese Treppe auf diesem Grabstein, der steht in Bergneustadt. Und oben das Kreuz und der Text heißt: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das ist ein Unterschied. Ja, wenn ich eine Perspektive habe, wo ich hingehe und was mich erwartet, da ist jemand wirklich klug geworden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und ich finde es faszinierend zu erleben, wie Menschen, die diese Hoffnung haben, dem Tod entgegengehen können. Das ist nicht immer leicht. Ja, auch für Christen ist Sterben nicht leicht, aber es ist ein riesen Unterschied. Ich habe neulich eine Fernsehdiskussion gesehen, ist schon einige Zeit her, das war zu Ostern, da diskutierten Leute darüber, ob denn Jesus wirklich auferstanden sei und ob die Auferstehung eine reale Hoffnung sei. Und die meisten, die eingeladen werden, fanden das nicht. Ja, eingeladen waren bei dieser Sendung, fanden das nicht und dachten, naja, das ist so eine Vertröstung aufs Jenseits, aber das hilft überhaupt nicht. Und bei dieser Sendung war eine junge Krankenschwester anwesend, ich würde mal sagen, die war so Mitte bis Ende 20. Und die sagte, also wenn ich mir das so anhöre, fand ich sehr mutig, wenn ich mir das so anhöre, was Sie hier erzählen, dann muss ich sagen, die Lebenskonzepte, von denen Sie sprechen, die bestehen alle die Sterbebettprüfung nicht. Ich sehe regelmäßig Menschen sterben. Und ich muss Ihnen sagen, es macht einen Riesenunterschied, ob jemand eine Hoffnung hat, wo er hingeht, ja, oder ob er auf ein großes schwarzes Loch zusteuert. Und das war so ein gutes Zeugnis, das hat mich beeindruckt, dass diese junge Frau den Mut hatte, das zu machen. Ja, wo die Theologen, die da saßen, sagten, nö, das glauben wir eigentlich nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Traurig. Also, Ewigkeitssonntag, ein Sonntag, der Hoffnung macht. Und darüber sollten wir auch reden. Nächste Woche ist erster Advent. Das ist der erste Sonntag im Kirchenjahr. Das hat auch mit Hoffnung zu tun. Advent hat ganz, ganz viel mit Hoffnung zu tun. Und Weihnachten sowieso ist das große Fest der Hoffnung. Wir sind zwar noch nicht im Advent, deshalb will ich das nicht so ausbreiten an dieser Stelle. Aber es ist wichtig, das auch zu wissen. Advent heißt, wir haben Hoffnung, weil der Messias gekommen ist. Ganz viele Adventsbräuche haben mit Hoffnung zu tun. Ja, vor Jahren einmal mich mit beschäftigt. Also fast alles, was wir an Advent machen, ob wir einen Adventskranz hinstellen, die grüne Farbe und so weiter, das hat alles mit Hoffnung zu tun. Soll zeigen, durch Jesus, das Kommen Jesu in diese Welt, haben wir Hoffnung bekommen. Und das ist auch das, was im Alten Testament über die Adventszeit gesagt wird. Ja, das ist die Zeit der Hoffnung. Ich will diesen Abschnitt ganz kurz lesen. Die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird ein Ende haben, heißt es da beim Propheten Jesaja. Das ist 700 Jahre gesagt, bevor Jesus in die Welt gekommen ist. Die Zeit der Hoffnungslosigkeit wird ein Ende haben. Und das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Also wenn Jesus nicht gekommen wäre in diese Welt, dann hätten wir keine Hoffnung. Und genauso sagt es Jesaja, die Zeit der Hoffnungslosigkeit wird ein Ende haben. Jesus hat die Hoffnung in diese Welt gebracht. Die Adventszeit und die Weihnachtszeit ist für viele Menschen mit Hoffnung verbunden. Ja, die einen hoffen darauf, dass sie vielleicht Weihnachten nicht alleine feiern müssen. Die anderen hoffen, dass es mal wieder Frieden in der Familie gibt. Häufig zerschlägt sich diese Hoffnung. Die Kinder hoffen darauf, dass sie endlich mal ein Geschenk kriegen, dass sie ihnen so richtig Spaß macht. Jemand sagte zu mir aus unserer Gemeinde neulich, ach, ich weiß schon, was ich kriege. Ich kriege jedes Jahr SOS, Schlips, Oberhemd, Socken. Also für mich ist das nicht so was Besonderes. Aber für viele ist Weihnachten mit Hoffnung verbunden, selbst wenn sie keine Christen sind. Aber im biblischen Kontext, ja, ist das die eigentliche Hoffnung, die in die Welt hineinkommt. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns Hoffnung zu geben, das große Licht. Und Israel musste dann noch lange warten, bis das dann endlich soweit war. Ja, es ging noch einige schwierige Phasen über sie hinweg, die persische Herrschaft und die griechische und die römische und so weiter, bis Jesus dann endlich kam. Und wir wissen das heute. Und ich will jetzt keine Adventspredigt halten, aber ich hoffe, dass wir das auch in der Adventszeit im Blick behalten, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Und er ist in die Welt gekommen, deshalb können wir Hoffnung haben. Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Wir brauchen Hoffnung zum Leben. So wie die Juden das damals brauchten, um weitermachen zu können in einer schwierigen Situation, so brauchen auch die Menschen im 21. Jahrhundert Hoffnung, um leben zu können. Niemand kann ohne Hoffnung leben. Das sagen selbst Philosophen, die keine christliche Hoffnung haben. Sie sagen, ohne Hoffnung kannst du nicht leben. Da sagt zum Beispiel der Herr Jaspers, den ich nicht so schätze, die Hoffnungslosigkeit ist die vorweggenommene Niederlage. Also wenn du die Hoffnung verlierst, dann geht es den Bach runter. Du brauchst Hoffnung. Nun war der kein Christ, wie wir wissen. Ja, aber das wusste er. Hoffnung ist ganz, ganz wichtig. Und Theodor Storm hat gesagt, wir können wohl das Glück entbehren, aber nicht die Hoffnung. Wenn die Hoffnung weg ist, dann ist jeder Mut weg. Dann ist jede Perspektive im Leben weg. Wir brauchen Hoffnung. Wir sind als Menschen so angelegt, auf Hoffnung hin angelegt. Und ein Theologe, den ich normalerweise nicht so schätze, aber diesen Satz finde ich ganz gut, er sagt, was der Sauerstoff für die Lunge, das bedeutet Hoffnung für die menschliche Existenz. Nimm den Sauerstoff weg, so tritt der Tod durch Ersticken ein. Nimm die Hoffnung weg, so kommt die Atemnot über den Menschen, die Verzweiflung heißt, die Lähmung der seelisch-geistigen Spannkraft durch ein Gefühl der Nichtigkeit, der Sinnlosigkeit des Lebens. Emil Brunner. Ich finde, das ist ein guter Satz. Ja, wir brauchen Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir gar nicht leben. So könnte man stundenlang fortfahren. Ganz, ganz viele Menschen haben das gesehen und haben gute Sätze dazu gesagt. Hoffnung ist die stärkste Triebfeder, die wir als Menschen haben. Und das hat auch die Psychologie erkannt. Die sagt, wenn du einem Menschen helfen willst, dann musst du ihm Hoffnung geben. Wenn du ihm die Hoffnung nimmst, nimmst du ihm jede Möglichkeit zur Veränderung. Ich fand folgenden Satz in einem Ratgeber. Psychotipps heißt das, kann man sich im Internet runterladen. Das ist so Psychologie für Laien, ja, Hobbypsychologen. Da heißt es, wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen, die Hoffnung haben, schneller gesund werden. Sie genesen schneller nach einem Herzinfarkt. Ihre Knochenbrüche und Verbrennungen heilen schneller. Hoffnung mobilisiert nachweislich die Selbstheilungskräfte unseres Körpers. Das heißt, Hoffnung führt zu realen und messbaren Veränderungen in unserem Körper. Andererseits bewirkt der Verlust der Hoffnung, dass unsere Lebensenergie abnimmt. Das ist jetzt nicht christlich, das ist einfach eine Beobachtung, die man machen kann. Wenn Menschen Hoffnung verlieren, geht es überall schlechter. Ja, bis in rein physikalisch erklärbare Zusammenhänge, Wunden heilen schlechter, Knochenbrüche heilen schlechter und so weiter, wenn Menschen keine Hoffnung haben. Und das finde ich sehr interessant, weil wir als Christen ja sagen, dass die Hoffnung etwas bewegt. Wir werden gleich noch sehen, was sie bewegt und was Hoffnung eigentlich ausmacht im christlichen Zusammenhang. Aber das hat man auch in dieser Welt erkannt. Wenn man Menschen Hoffnung geben kann, die Frage ist nur, ist es eine begründete Hoffnung? Aber wenn man Menschen Hoffnung geben kann, dann kann man ihnen helfen. Ich las eine sehr bewegende Geschichte, also es ist wirklich passiert. Ich habe nur die genauen Daten nicht davon. Da wurde ein Mann in einem Kühlhaus eingeschlossen. Ja, also aus Versehen. Am Abend, der hatte noch irgendwas zu erledigen. Das Kühlhaus wurde, muss schon ein paar Jahre her sein, ich glaube, heute geht das nicht mehr, weil die Berufsgenossenschaften da Sachen eingebaut haben, dass es nicht mehr passieren kann. Der wurde im Kühlhaus eingeschlossen. Und im Kühlhaus ist natürlich, es ist schwierig, in einem Kühlhaus zu überleben, eine Nacht. Und dieser Mann hat sich darauf eingestellt, der Nächste, der hier in dieses Kühlhaus aufmacht, das ist 12 Stunden später, ich habe keine Chance. Und er wurde am nächsten Morgen in diesem Kühlhaus tot aufgefunden. Was man aber auch festgestellt hat, ist, es gab schon relativ früh am Abend einen Stromausfall. Und das Kühlhaus war nicht so kalt, dass dieser Mann aus rein physikalischen Gründen hätte sterben müssen. Und die Ärzte haben folgende Erklärung für seinen Tod gegeben. Der war so sicher, dass er das nicht überlebt, dass er deshalb verstorben ist. Er ist nicht verstorben, weil er erfroren ist, sondern er ist an seiner Hoffnungslosigkeit verstorben. Das scheint es also tatsächlich zu geben, dass Menschen, wenn ihnen die Hoffnung genommen wird, dass ihnen jeder Lebensmut fehlt und sie dann auch körperlich zusammenbrechen. Mit Hoffnung wird in dieser Welt ganz viel bewegt. Leider häufig mit Hoffnungen, die nicht eintreffen. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an das Jahr 2008 erinnern kann. Da kam dieses Buch auf Deutsch raus von Barack Obama. Hoffnung wagen heißt das. Er war ja 2008 in Berlin und hat eine Rede gehalten und viele Deutsche haben den für den Messias gehalten. Also die Sendungen im Fernsehen, die ich zu dieser Zeit gesehen habe über Obama, das war messianisch, was die gesagt haben, was der alles machen würde. Ja, jetzt ist er 8 Jahre im Weißen Haus. Viele sagen, also wir sind völlig enttäuscht. Und viele Wissenschaftler der damaligen Zeit haben gesagt, der war deshalb so erfolgreich, weil er das Thema Hoffnung zu seinem Thema gemacht hat. Hat auch ein Buch geschrieben, ja, auf Englisch schon 2007 erschienen, also ein Jahr vor der Wahl. Und die sagen, dieses Buch mit dem Thema Hoffnung hat bei vielen Leuten dazu geführt, dass sie ihn gewählt haben. Jetzt ist Obama die letzten Wochen im Weißen Haus. Mit welchem Thema hat der Herr Trump seinen Wahlkampf geführt? Das haben wir in Deutschland nicht so gemerkt, aber in Amerika schon. Mit dem gleichen Thema. Das ist ja ein Ausdruck aus der Zeit von letzter Woche. Ja, letzte Hoffnung Donald Trump. Der hat den Leuten wirklich suggeriert in seinen Reden, ich bin die letzte Hoffnung für Amerika. Und viele, die ihn gewählt haben, haben ihn gewählt, weil sie wirklich in ihm die letzte Hoffnung sehen, dass es wieder aufwärts geht. Also Hoffnung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer Welt. Und das wissen auch Leute, die keine Christen sind. Hoffnung ist extrem wichtig. Jetzt kommt leider eine bittere Wahrheit. Es gibt in dieser Welt keine letzte Hoffnung. Jeder, der schon einmal auf etwas gehofft hat, was da nicht eingetroffen ist, weiß, wie enttäuschend das ist, wenn man seine Hoffnung auf etwas setzt, was das nicht hält, was man sich davon versprochen hat. Mir passiert das ab und zu mal. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein kleines technisches Gerät gekauft. Es war besonders preiswert. Es kostete also nur 20% vom normalen Preis. Da hätte ich mich stutzig machen sollen. Und ich habe gedacht, oh, das brauche ich unbedingt. Es war eine Smartwatch, für die, die was damit anfangen können. Dann habe ich gehofft, dass die bald ankommt. 3 Tage gehofft, sie war noch nicht da. 5 Tage gehofft, sie war noch nicht da. 10 Tage. Und dann kam sie. Und dann habe ich sie ausgepackt mit Begeisterung. Und ich stelle fest, das Ding ist totaler Schrott. Totaler Schrott. Es gibt noch nicht mal ein deutsches oder ein englisches Interface, um das zu bedienen. Es geht nur Koreanisch. Und Koreanisch kann ich nicht. Ja. Also meine Hoffnung war so enttäuscht. Ja, weil es einfach nichts gehalten hat, was dieses Ding versprochen hat. Das war frustrierend. Und viele Menschen setzen eben ihre Hoffnung auf etwas, was keine Hoffnung geben kann. Ja, der eine hofft auf ein besseres Leben, der andere hofft auf ein höheres Einkommen, der dritte vielleicht auf einen Partner, der ihm all das gibt, was er sich im Leben gewünscht hat. Und Paulus ist da ganz realistisch. Der sagt, es gibt in dieser Welt keine wirkliche Hoffnung. In Epheser 2 schreibt er, vergesst nie, dass ihr früher Heiden gewesen seid. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Verheißungen Gottes nicht, die er seinem Volk gegeben hat. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Es gibt in dieser Welt keine wirkliche Hoffnung. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Dinge, die diese Welt verspricht, hält sie in der Regel nicht. Wenn Leute 20 Jahre alt sind, haben sie häufig große Hoffnungen und Träume, dieses und jenes zu erreichen. Wenn sie dann 30 und 40 sind, hat sich manches schon relativiert. Ja, aber sie haben immer noch die Hoffnung, dass etwas geschehen würde, was ihr Leben völlig umkrempelt. Und dann gibt es solche, die haben mit 40 schon alles erreicht. Das meint man, wenn man sie sieht. Und die sagen, ja, aber das, was ich mir eigentlich versprochen habe, habe ich nicht bekommen. Ich las ein Zitat von Woody Allen, ganz erfolgreicher Hollywood-Autor, Regisseur, Schauspieler selber auch, Filmemacher, wurde mal gefragt, was hättest du aus heutiger Sicht gerne gewusst als 18-Jähriger, was du damals nicht gewusst hast? Und da hat er eine sehr interessante Antwort drauf gegeben. Er hat gesagt, Ich hätte gerne gewusst, dass wenn man die Leiter zum Erfolg hochgeklettert ist und man ganz oben angekommen ist, feststellt, da ist gar nichts. Das hätte er gerne gewusst als 18-Jähriger, dann hätte er sein Leben völlig anders verbracht, hat er gesagt. Und er gilt als einer der erfolgreichsten Männer Hollywoods. Ja. Hätte ich gewusst, dass wenn ich diese Leiter bis oben hochgegangen bin und ich oben angekommen bin, da ist gar nichts, dann hätte ich mein Leben völlig anders gestaltet. Es gibt viele Dinge, auf die man seine Hoffnung setzen kann. Entweder stellt man dann fest, die waren es nicht wert, dass man seine Hoffnung darauf gesetzt hat, oder man stellt fest, die Dauer, die diese Dinge bieten, oder das Glücksgefühl, das diese Dinge bieten, das reicht nicht aus, um wirklich am Ende anzukommen. Also Hoffnung kann diese Welt nicht geben. Und deshalb komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Das ist natürlich auch der wichtigste. Hoffnung kann eigentlich nur Gott geben. Gott gibt uns eine Hoffnung über das Diesseits hinaus. Denn die Hoffnung, die wir brauchen, ist stets eine Hoffnung, die sich nicht in unserer Immanenz bewegt, also in unserer Innerwelt. Die muss von außen kommen. Alles, was wir in dieser Welt haben, kann diese Hoffnung nicht bringen. Ja, deshalb feiern wir Weihnachten und Ostern, weil Gott mit seinem Sohn Jesus Christus Hoffnung in die Welt hineingebracht hat. Das Bibelwort dazu, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Petrus da, der uns in seinem grenzenlosen Erbarmen wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereit hat. Es geht also um eine Hoffnung, die nicht in uns begründet ist, die nicht in irgendwelchen Dingen dieser Welt begründet ist, sondern eine Hoffnung, die in Gott selber begründet ist. Und wer diese Hoffnung hat, für den ist es nicht erstens mal entscheidend, wie erfolgreich er ist, ja, weil er weiß, die eigentliche Erfüllung des Lebens finde ich nicht in meinem Erfolg. Für den ist es nicht in erster Linie entscheidend, wie finanziell potent er ist, weil er weiß, die eigentliche Erfüllung meines Lebens finde ich nicht im Geld. Für den ist es auch nicht in erster Linie wichtig, dass alle seine Wünsche erfüllt werden, weil er weiß, das bringt auch keine letztliche Erfüllung. Das wusste selbst Wilhelm Busch, der hat so einen tollen Vers dazu gemacht, den vielleicht der eine oder andere kennt. Er schreibt, wonach du sehnlich ausgeschaut, es wurde dir beschieden. Du triumphierst und jubelst laut, jetzt habe ich endlich Frieden. Ach Freundchen, juble nicht zu laut, bezähme deine Zunge. Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Genau, das ist Wilhelm Busch. Ja, der sagt, wenn du das eine erreicht hast, worauf du deine Hoffnung gesetzt hast, hört es nicht auf. Du willst das Nächste und du willst das Nächste. Deshalb brauchst du eine Hoffnung, die jenseits dieser Welt liegt. Warum? Weil Gott uns so angelegt hat. Wir sind von Gott auf Ewigkeit angelegt. Im Buch Prediger heißt es in Kapitel 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und deshalb bekommen wir keine Zufriedenheit, wenn wir diesen Ewigkeitsaspekt nicht in unserem Leben haben. Wenn du diese Hoffnung auf Ewigkeit und ewige Werte nicht in dir trägst, dann wird dir etwas fehlen. Ja, so wie Augustinus gesagt hat, unser Herz bleibt unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Es gibt nichts auf dieser Welt, aber auch gar nichts, was das befriedigen kann. In diesem Psychoratgeber, aus dem ich eben was gelesen habe, also der für einfache Menschen und Laien, steht am Schluss, wenn es Ihnen mal richtig schlecht geht, dann sprechen Sie sich doch selber Mut zu. Seien Sie ein Optimist. Ja. Das hilft auch nicht. Ja. So hilfreich das manchmal sein kann, mal positiv zu denken, ja, aber das hilft letztlich nicht. Es muss etwas von außen kommen. Und die Bibel redet von einer lebendigen Hoffnung, nicht von einer Autosuggestion. Ja. Und diese Hoffnung ist die tiefe Überzeugung, Egal, ob ich scheitere oder ob ich Erfolg habe, dass letztlich der lebendige Gott da ist, der meine tiefen Bedürfnisse füllen kann. Jetzt sagt vielleicht jemand, aber an einen Herrn im Himmel zu glauben, ist das nicht ein ganz, ganz vages Unternehmen? Ich glaube nicht, ich will das auch begründen. Ob eine Hoffnung trägt, entscheidet sich immer an dem, worauf man hofft. Das ist bei Menschen auch so. Ja. Ob eine Hoffnung trägt, entscheidet sich an der Person, auf die man hofft. Wir haben das vor einiger Zeit erlebt, so meine Frau und ich. Wir hatten einen Auftrag vergeben für eine Reparatur an unserem Haus. Und dann haben wir Handwerker bestellt. Und die haben uns gesagt, wir kommen im April. Es wurde April, die kamen nicht. Dann habe ich da angerufen und sie haben gesagt, ja, uns kam was dazwischen, wir kommen im Mai. Und sie kamen nicht. Und ich will das verkürzen, will es nicht ganz bis zum Ende ausführen, sie kamen im September. Ja, und das war dann eine Zeit, wo es ganz schlecht zu machen war, was eigentlich gemacht werden musste. Also sie haben uns wirklich enttäuscht. Warum? Weil sie nicht zuverlässig waren. Ja, und dann hatte ich eine Freizeit, wir hatten die Heizung kaputt, dann hat meine Frau einen anderen Handwerker angerufen, der hat gesagt, ich komme. Und eine Viertelstunde später stand er auf der Matte und hat die Heizung repariert. Wo ist denn der Unterschied? Nun, der Unterschied liegt in der Person. Ja, die eine Person war eine vertrauenswürdige Person und die andere eben nicht. Die sagen wahrscheinlich immer, wir kommen nächste Woche, weil sie so die Aufträge nicht verlieren. Und sie kommen nicht, sie wissen das schon im Vorfeld. Es hängt davon ab, auf wen man seine Hoffnung setzt. Warum wird die Hoffnung bei dem einen enttäuscht und bei dem anderen nicht? Ganz einfach, weil der eine zuverlässig ist und der andere nicht. Die Person, auf die man seine Hoffnung setzt, auf die kommt es an. Und deshalb sagt Paulus in 2. Timotheus 1, Vers 12, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ja, er sagt nicht, ich weiß, welcher Theologie ich geglaubt habe, ich weiß, welche Theorie ich gefolgt bin oder was auch immer. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und im Hebräerbrief Kapitel 10 heißt es, Gott ist treu, der euch die Verheißung gegeben hat. Also, weil der, dem wir vertrauen, der unsere Hoffnung ist, weil der eine vertrauenswürdige Person ist. Er versucht das mal mit einem Bild zu zeigen, worin der Unterschied zwischen der christlichen Hoffnung und einer anderen Hoffnung besteht. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen bei diesem Bild. Es ist also ein Mensch, der hat Hoffnungen und er stellt fest, wenn er sich auf etwas verlässt, dass diese Hoffnung zerplatzt. Egal, was er sich sucht, es kann ihm letztlich keine Hoffnung geben. Und es liegt daran, dass es Hoffnungen sind, die in dieser Welt sind. Also sie sind in seiner Innerwelt, ja, oder in dieser Innerwelt. Und das kann letztlich keine Hoffnung geben. Hoffnung muss sich auf etwas beziehen, was darüber hinaus liegt. Die Hoffnung muss aus dieser Welt hinausgehen. Sie muss eine Hoffnung sein, die außerhalb von uns selbst ist. Und das sagt die Bibel über die Hoffnung, die wir auf Gott haben und auf die Ewigkeit haben, dass das etwas ist, was Gott für uns vorbereitet hat und was völlig unabhängig ist von uns und von unzuverlässigen Menschen, ja, und Dingen, die wir in dieser Welt haben können. Es ist eine Hoffnung, die in Gott selber begründet ist. Und weil diese Hoffnung selber in Gott begründet ist, ist sie wie ein Anker, sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Das ist nichts Unsicheres, sondern daran kann man sich wirklich festmachen. Gott weiß, dass das, was er gesagt hat, auf jeden Fall eintrifft. Und Gott hat bestätigt, dass das, was er versprochen hat, auf jeden Fall eintrifft. Paulus sagt uns, ob unsere Hoffnung begründet ist oder nicht, steht und fällt alles mit einer einzigen Tatsache. Mit der Tatsache der Auferstehung Jesu. Gott hat durch die Auferstehung Jesu unter Beweis gestellt, dass er all das, was er versprochen hat, genauso einhält. Und deshalb ist das auch ein Punkt, der so wichtig und so umkämpft ist in der Theologie heute. Ja, wenn dann Theologen kommen, sagen, das ist gar nicht so wichtig. Ja, der ist in der Predigt der Jünger auferstanden. Das ist Quatsch. Paulus sagt, wenn Gott Jesus nicht von den Toten auferweckt hat, wenn das nicht wirklich in dieser Welt der Tische und Bänke passiert wäre, dann wären wir als Christen schuldig den Ausdruck, aber Paulus sagt es auch so, nur ein älterer Ausdruck, dann wären wir als Christen die größten Idioten, die auf dieser Welt rumlaufen. Weil wir einem Phantom hinterherlaufen würden. Aber weil Jesus auferstanden ist, hat Gott bewiesen, dass er alles einhalten kann, was er uns verspricht. Und wenn wir den Auferstandenen haben und uns auf den Auferstandenen verlassen, dann habe ich wirklich eine lebendige Hoffnung. Hebräer 6, Vers 11, und das ist mein letzter Text, den ich euch lesen möchte. Gott hat einen Eid, 6, Vers 17, Gott hat einen Eid geschworen. Und zwar zusätzlich zu seinem Versprechen, damit wir als Erben seiner Verheißung die unumstößliche Gewissheit haben, dass er seine Zusagen einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Verheißung und sein Schwur ermutigen und stärken alle, die an der von dort zugesagten Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der bis in den Himmel, bis zu Gott selber reicht. Und das ist das, was ich versuchte eben mit diesem Bild zu zeigen. Die Hoffnung muss aus dieser Welt hinausgehen. Ja, sie muss an Gott festgemacht sein, der seine Versprechen einhält. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb haben wir eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Kannst du dir vorstellen, dass Gott seinen Charakter als der Wahrhaftige aufs Spiel setzt und uns anlügt, wenn er uns eine ewige Hoffnung verspricht? Ich nicht. Ja. Viele Christen sagen, ja, Gott kann alles, aber Gott kann nicht alles. Steht auch in diesem Vers. Etwas kann Gott nicht. Gott kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Und wenn Menschen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, nicht ans Ziel kommen, dann hätte Gott gelogen. Oder persönlich, wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt, wenn du nicht ans Ziel kommst, hätte Gott gelogen. Kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. Gott kann nicht lügen. Ja. Corrie ten Boom hat mal gesagt, immer wenn es mir schlecht geht, dann stelle ich mich vor den Spiegel und sage, Herr Jesus, die Situation ist so schwer, die kannst auch du nicht lösen. Und dann muss ich lachen und dann weiß ich, dass er es hinkriegt. Ja. Fände ich es eine schöne Methode zu sagen, Mensch, wenn es mir so richtig dreckig geht und die Hoffnung schwindet, dann schaue ich mir an, was Gott gesagt hat. Und Gott kann nicht lügen. Er sagt, jeder, der sein Vertrauen auf mich setzt, hat eine ewige Hoffnung. Und Gott lügt nicht. Und ich finde das ein fantastisches Bild, dieses Bild vom Anker. Ja. Ein Schiff kann sehr, sehr bewegt sein durch die Wellen. Aber wenn der Anker fest ist, dann wird es nicht abgetrieben. Und deshalb benutzt der Hebräerbriefschreiber dieses Bild. Er sagt, dieser Anker liegt außerhalb von uns. Der liegt, um es in der alten Bibelsprache auszudrücken, im Inneren des Vorhangs. Der liegt bei Gott selber. Ja, und darum bin ich sicher, meine Hoffnung ist nicht auf dieser Seite der Welt verankert, sondern auf jener Seite, da wo Gott ist. Und deshalb kann ich Hoffnung haben, auch am Ewigkeitssonntag. Und ich bin sicher, weil es eine lebendige Hoffnung ist, die Gott einfach selber bestätigt und die schon bestätigt worden ist durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Wenn Menschen feststellen, mir fehlt dieser Anker, ich habe den nicht. Ich habe alle möglichen Dinge gesucht, wo ich mich festmachen kann, aber ich habe diesen Anker nicht. Ich brauche diesen Bezugspunkt. Dann möchte ich denjenigen ermutigen und sagen, ja, du kannst diesen Bezugspunkt haben. Gott bietet dir das an. Gott bietet dir diesen Anker an, dass du wirklich eine lebendige Hoffnung haben kannst. Lass es nicht dabei bewenden, sondern komm wirklich dahin und hoff endlich. Denn diese Hoffnung ist lebendig. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, ich danke dir herzlich dafür, dass du uns eine Hoffnung gebracht hast. Durch dein Kommen in diese Welt haben wir Hoffnung. Ich danke dir dafür, dass das keine Vertröstung auf ein Jenseits ist, sondern dass das schon in dieser Welt erlebbar bist, weil du versprochen hast, bei uns zu sein an jedem Tag, weil wir dich erleben dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns jeden Tag neu diese Hoffnung bestätigst und dass wir gerade in Situationen, wo es scheint, als würden wir die Hoffnung verlieren, einfach von dir umfangen sind und dass wir spüren, dass du dein Wort hältst. Danke, dass du es tust, weil du es versprochen hast. Lass uns das auch in dieser Woche erleben, die vor uns ist, dass wir Hoffnung haben und dass Menschen spüren, dass wir hoffnungsfrohe Menschen sind, weil wir zu dir gehören. Amen.